Die Stimmung in der Bevölkerung kippt.
At least 430 migrants crossed the English Channel to the UK yesterday.
Italy currently receives the largest number of boats carrying asylum seekers and other migrants into Europe.
Seit gestern wird abgeschoben.
Die Asyl- und Migrationspolitik steht wieder im Fokus und das nicht nur in Europa.
Es geht um Abschiebungen, Grenzschutz hören wir oft, Kürzungen von Asylleistungen, alles inzwischen sehr negativ konnotiert. Wobei es ja eigentlich mal eine Errungenschaft der Menschheit war, was da 1951 auf den Weg gebracht wurde.
Ja, und zwar die Genfer Flüchtlingskonvention, die wurde damals verabschiedet und 1954 ist sie dann in Kraft getreten, vor allem zur Unterstützung der vielen Millionen Europäer erstmal, die nach den beiden Weltkriegen hier auf der Flucht waren und die irgendwie neu anfangen mussten in anderen Ländern.
Diese Regeln für die humanitäre Hilfe, die stehen jetzt aber mächtig unter Beschuss und es gibt auch rund 40 Länder, die da gar nicht mitmachen.
Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
Ja, und die schauen wir uns gleich an. Hallo, aus dem Weltzeit-Team sind hier Katja Bigalke
und André Zanto. Hallo.
André, bevor wir jetzt gleich zu den Ländern kommen, die ja gar keine Lust haben auf die Genfer Flüchtlingskonvention. Du hast ja dieses Abkommen über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, wie es eigentlich heißt, mal näher angeschaut. Was steht denn da eigentlich genau drin?
Also es geht erstmal um die Frage, wer gilt überhaupt als Flüchtling und hat damit eben auch Anspruch in einem anderen Land auf bestimmte Sachen. Und da wurde im Artikel 1 der Genfer Flüchtlingskonvention folgende Festlegung getroffen.
Der Ausdruck Flüchtling findet auf jede Person Anwendung, die aus der begründeten Furcht vor Verfolgung wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Überzeugung sich außerhalb des Landes befindet, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzt.
Das klingt heute fast schon banal, war damals aber Anfang der 50er Jahre revolutionär, weil es die erste völkerrechtlich verbindliche Definition für Geflüchtete überhaupt war, die tatsächlich auch von vielen Staaten unterzeichnet wurde. Und in den weiteren Artikeln wurden dann auch grundlegende Rechte der Flüchtlinge festgelegt, die dann zumindest eben auf dem Niveau von Ausländern in dem Land sein sollten.
Und erdacht wurden diese Regeln tatsächlich damals unter dem Eindruck des Ersten Weltkriegs noch, dem Zusammenbruch des Zarenreiches ja auch und auch des Osmanischen Reichs. Das waren alles Ereignisse, wegen derer ja unglaublich viele Menschen auf der Flucht waren, aber eben auch kaum Rechte hatten. Was dann natürlich noch schlimmer wurde durch den Zweiten Weltkrieg und die Nazi-Verbrechen. Auf diesen Trümmern entstand dann quasi mit den Vereinten Nationen diese Idee, die hier Volker Türk, Hoher Kommissar der UN für Menschenrechte, erklärt.
Es war eine Zeit des Trauma aus dem Zweiten Weltkrieg, Trauma des Nationalsozialismus, wo es eine Stimmung gegeben hat, eine Aufbruchsstimmung eines Never Again, eines Niemals Wieder und auch eine sehr tiefe Sehnsucht nach einer besseren Welt. Und Zeichen für diese Suche nach einer besseren Welt waren ganz konkret Dokumente, Regelungswerke des Völkerrechts, die vier Genfer Konventionen als Bausteine des internationalen humanitären Rechts.
Interessant ist aus unserer heutigen Perspektive auch, dass die UNO in Genf die Flüchtlingskonvention damals noch als so ein Abkommen auf Zeit angesehen hat, weil eben die Staatengemeinschaft eigentlich davon ausgegangen war, dass sich das Flüchtlingsproblem relativ schnell erledigen würde, wenn denn die Auswirkungen der Weltkriege irgendwann verblassen.
Ja, das war natürlich, wie wir heute wissen, eine Illusion und deshalb gab es dann auch, um diesen zeitlichen und geografischen Rahmen zu beseitigen, ein Zusatzprotokoll 1967, das sogenannte New Yorker Protokoll. Und dieses Zusatzprotokoll bzw. auch dann die Genfer Flüchtlingskonvention haben heute knapp 150 Staaten unterschrieben. Anfangs waren es nur 6, Deutschland, Luxemburg, Norwegen, Belgien, Australien und Dänemark.
Genau. Und die Aufgaben für diese Länder, die wachsen. Laut UNHCR waren Ende 2022 über 108 Millionen Menschen weltweit auf der Flucht. Und die Frage ist natürlich, ob diese Konvention, die da ja immerhin vor mehr als 70 Jahren in Genf unterzeichnet wurde, ob die heute eigentlich noch ein gutes Instrument ist, um auch mit den Herausforderungen umzugehen, die mit diesen Fluchtbewegungen, die zugenommen haben, einhergehen. Was ja zum Beispiel gar nicht so stark ausformuliert ist in dieser Konvention ist zum Beispiel, wozu sich die Staaten eigentlich ganz konkret verpflichten, wenn sie diese Konvention unterschreiben.
Das stimmt. Also diese Genfer Flüchtlingskonvention und das Zusatzprotokoll von 1967, die bieten eigentlich nur einen recht allgemeinen rechtlichen Rahmen, auf dem die Staaten dann individuell ihre Flüchtlingspolitik aufbauen können. Die Pflichten der Regierungen sind also gar nicht so einengend, wie sie oft angenommen werden. Das Wichtigste ist aus meiner Sicht erstmal, dass die Grundrechte eines jeden Menschen garantiert werden müssen und das Zurückweisen verboten ist. Also man darf die Menschen nicht zurückschieben in das Land, in dem eine Bedrohung droht. Heute würde man Pushbacks dazu sagen. Wer das tut, wie man zum Beispiel jetzt sieht in Pakistan, die eben Afghanen abschieben, in sehr großer Zahl, der handelt eigentlich völkerrechtswidrig, wenn man die Genfer Flüchtlingskonvention unterschrieben hätte, beziehungsweise das Zusatzprotokoll, was aber Pakistan gar nicht getan hat.
Indien im Übrigen auch nicht. Und die Frage ist, wie Asyl dann in solchen Ländern eigentlich funktioniert, wenn es überhaupt funktioniert. In Neu-Delhi, da lebt unsere Korrespondentin Charlotte Horn. Und sie hat mal für uns geschaut, wie im bevölkerungsreichsten Land der Erde mit Geflüchteten umgegangen wird.
Im Südosten von Indiens Hauptstadt Neu-Delhi, an den Ufern vom Fluss Yamuna, wartet Sanjida Begum. Die junge Frau trägt ein langes Kopftuch, eng um die Stirn gebunden. Sie führt uns einen staubigen Weg entlang. Sanjida ist selbst Rohingya, also Teil der muslimischen Minderheit in Myanmar. Dort werden sie vor allem von der buddhistischen Militärjunta verfolgt. Die Gewalt gegen Rohingya eskalierte vor 6 Jahren. Sanjida floh schon vor 10 Jahren, erst nach Bangladesch, dann nach Indien, erzählt sie auf Hindi.
Wir haben keine Dokumente, wir sind illegal. Wir können unsere Stimme nicht erheben oder vor Gericht gehen. Wir halten uns an die Gesetze. Was auch immer die Regierung sagt, was auch immer das UN-Flüchtlingswerk sagt, wir befolgen es. Wir haben keine anderen Dokumente, aber wir haben diese UN-Karte.
Während sie spricht, wehrt sie mit ihren Händen Fliegen ab, die um ihren Kopf schwirren. Sanjida hat einen Ausweis vom UN-Flüchtlingswerk, weil der indische Staat selbst kein Asylverfahren hat. Ihr Visum ist 2018 ausgelaufen. Vielleicht werde es erneuert, sagt sie. Für die indische Regierung gilt sie als illegale Einwanderin. Das heißt, sie hat keine Rechte, wie etwa Zugang zum Gesundheitssystem, die Möglichkeit, ein Konto zu führen oder eine Wohnung zu mieten. Jetzt lebt die 30-Jährige mit ihren 2 Töchtern und ihrer Schwester in einem improvisierten Verschlag aus Plan und dünnem Holzboden, an einem Abhang neben der Straße. Hierher wurden sie verjagt von einem früheren Standort. Sie führt uns in ihr Zelt. 50 Familien leben hier, dicht gedrängt. Elektrizität für Licht und zum Kochen haben sie. Ein Tanker bringt 2x pro Woche Wasser und alle stellen sich mit großen Tonnen an.
Schauen Sie sich die Situation an, wie wir hier leben. Keine Sicherheit, keine richtige Hygiene, keine Toilette für Frauen. Wir müssen auf das Feld gehen. Wir leben seit 2 Jahren in so schlechten Verhältnissen. Es ist erbärmlich. Und wir haben noch nie in unserem Leben so gelebt.
Sanjida verdient sich ein paar Euro am Tag mit dem Verkauf von Brot- und Teigwaren. Viele Männer versuchen als Tagelöhner oder Handwerker, die Familien durchzubringen. Der Organisation Human Rights Watch zufolge leben etwa 40.000 Rohingyas in Indien. Faisal Abdali ist Anwalt. Seit mehr als 10 Jahren setzt er sich zusammen mit einem Menschenrechtsnetzwerk für ihre Rechte ein.
2013,
wie er in einem Video erzählt, hat das Netzwerk schon vor 10 Jahren eine Petition beim obersten Gericht in Delhi eingereicht. Darin fordern die Aktivisten besseren Zugang für die geflüchteten Rohingya, wie Wasser, Lebensmittel und sanitäre Anlagen. Außerdem Zugang zu Gesundheitsversorgung und Bildung. Vor 5 Jahren habe das Gericht verfügt, dass sich die Situation der Flüchtlinge verbessern solle. Und doch sei kaum etwas passiert. Und schlimmer noch, immer wieder würden ihre Zelte angezündet.
Eines ist bei allen Bränden gleich. Bevor ein Feuer ausbricht, werden die Flüchtlinge bedroht oder jemand schiebt ihnen die Verantwortung dafür zu, dass sie an den Bränden beteiligt sind.
Indien gilt inzwischen mit mehr als 1,4 Milliarden Menschen als bevölkerungsreichstes Land der Welt. Nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks leben 250.000 Menschen als Flüchtlinge und Asylsuchende in Indien. Die Dunkelziffer dürfte deutlich höher liegen. Die meisten Menschen, die aktuell nach Indien kommen, sind die verfolgten Rohingya aus Myanmar und Afghanen. Suhas Chakma leitet einen Think Tank in Neu-Delhi, der sich für Menschenrechte einsetzt. Für ihn ist das größte Problem für nach Indien geflüchtete Menschen, dass es keinen rechtlichen Rahmen für sie gibt.
Für die Bearbeitung ihrer Asylanträge, für ihren Schutz während ihres Aufenthalts in Indien und für die Art von Unterstützung und Einrichtungen, die die Flüchtlinge im Land benötigen würden.
Für die aktuelle hindu-nationalistische indische Regierung sind die muslimischen Rohingyas oder die Mehrheit der afghanischen Flüchtlinge offenbar keine schützenswerte Gruppe, anders als Hindus, Buddhisten oder Sikhs. Für sie verabschiedete die Regierung von Premierminister Narendra Modi vor 4 Jahren das sogenannte Staatsbürgerschaftsgesetz. Das gewährt vor allem verfolgten Hindus, Buddhisten und Sikhs aus Nachbarländern wie Pakistan, Bangladesch und Afghanistan Asyl, also nicht-muslimischen Flüchtlingen. Das Gesetz soll für sie das Bewerbungsverfahren um die indische Staatsbürgerschaft beschleunigen. Andere politische Parteien, die Zivilgesellschaft und muslimische Gruppen halten das Gesetz zwar für verfassungswidrig, weil es gegen die verankerten säkularen Werte verstößt, verabschiedet wurde es trotzdem. Nach Ansicht von Suhas Chakma ist Indiens Flüchtlingspolitik vor allem interessengeleitet. Gerade weil das Land seit der Teilung 1947 Millionen Flüchtlinge aufnehmen musste. Aus Pakistan, später aus Tibet, dem heutigen Myanmar oder Sri Lanka.
So India consistently had refugees coming into the country.
Indien hatte also ständig Flüchtlinge im Land. Aber wenn man sich das Vorgehen der indischen Regierung anschaut, die indische Regierung bevorzugt Flüchtlinge, von denen sie glaubt, dass sie sie für geopolitische oder innenpolitische Zwecke nutzen können, wie die Tibeter, die sie gegen China einsetzen, oder die tamilischen Flüchtlinge aus Sri Lanka, die für die Wahlpolitik in Tamil Nadu wichtig sind, oder andere Menschen, die in Bangladesch, Pakistan oder Afghanistan verfolgt werden, weil sie im Rahmen der rechtsgerichteten hindu-fundamentalistischen Kräfte folgen. Diesen Menschen wird eine Art Schutz gewährt, die anderen Flüchtlinge sind sich selbst überlassen und werden oft verfolgt und abgeschoben.
Tamilen oder Tibeter werden oft schneller von der indischen Regierung registriert und erhalten offiziell Asyl in Indien. Andere warten jahrelang auf einen Aufenthaltsstatus, wie Rohingya oder viele Afghanen. Neu-Delhi, Stadtteil Lajpat Nagar. Dort leben viele Exil-Afghanen. Manche sprechen auch von Little Kabul. Afghanische Restaurants und Läden reihen sich aneinander. Vor einem schmalen Eingang verkauft ein Bäcker Fladenbrote. Drin läuft der Ofen. Najib Ullah hat hier in der Bäckerei einen Job gefunden. Vor 8 Jahren ist er vor den Taliban aus Afghanistan nach Delhi geflohen.
Ich kann arbeiten, aber ich habe keinen indischen Ausweis. Ich arbeite hier im Café, der Besitzer ist Afghane.
Er hat nur einen Ausweis von den Vereinten Nationen. Der zeichnet ihn als Flüchtling aus. Bisher haben die indischen Behörden ihm keine Aufenthaltsgenehmigung gegeben.
Wir müssen unsere Karte jedes Jahr erneuern lassen. Es ist eine Herausforderung, die Karte zu erneuern. Wir brauchen unseren afghanischen Pass dafür. Das ist sehr schwierig.
Nach der Machtübernahme der Taliban vor über 2 Jahren sind viele Afghanen nach Indien geflohen. Viele seien aber wieder zurückgekehrt.
Da es hier keine Arbeit gibt und man viel Geld braucht, um eine Mietwohnung zu bekommen. Sie sind hier nicht zurechtgekommen, also mussten sie gezwungenermaßen gehen.
Najib hofft, dass es doch noch irgendwann klappt mit der indischen Staatsbürgerschaft. Indien hat als eines der wenigen demokratischen Länder die Genfer Flüchtlingskonvention von 1951 bisher nicht unterschrieben. Das Problem für Experten wie Suhas Chakma ist, dass es auch keine nationalen Gesetze für den Umgang mit geflüchteten Menschen gibt. Oft hängt ihre Lage von der Gnade oder der Willkür von Behörden ab.
India has not signed the Refugee Convention.
Indien hat die Flüchtlingskonvention nicht unterzeichnet, weil es kein Verständnis für die Belange der Flüchtlinge hat und offensichtlich keine rechtliche Verpflichtung durch die Ratifizierung der Flüchtlingskonvention eingehen will. Einer der Hauptgründe, warum Indien die Konvention nicht ratifiziert hat, war, dass die indische Regierung und das UNHCR ein sehr angespanntes Verhältnis hatten, als die Flüchtlinge 1971 aus Bangladesch und Pakistan kamen. Aber gleichzeitig hatte Indien auch keine Flüchtlingspolitik entwickelt, sodass es der Interpretation des obersten Gerichtshofs überlassen wurde.
In Indien hätten Flüchtlinge keine Rechte, keinen Schutzstatus, wie ihn die UN-Flüchtlingskonvention vorsieht, wie das Recht auf Gesundheitsversorgung, Bildung oder Arbeit. Chakma hält es für unwahrscheinlich, dass die aktuelle Regierung ihre Flüchtlingspolitik ändern wird.
India is unlikely to change its policy on refugees because
die Regierung ist der Meinung, dass sie mit dem Staatsbürgerschaftsgesetz schon genug für Flüchtlinge getan hat, auch wenn es nur verfolgte, nicht-muslimische Gemeinschaften betrifft.
Ein weiterer Grund, warum Indien die Genfer Flüchtlingskonvention bisher nicht unterschrieben hat, sind offenbar Sicherheitsbedenken. Die Grenzen seien extrem durchlässig und bei plötzlichen Konflikten in Nachbarländern könnte es zu einer Massenbewegung nach Indien kommen. Das wiederum würde die lokale Wirtschaft schwächen und Ressourcen des Subkontinents aufbrauchen.
Charlotte Horn mit den Hintergründen, warum Indien nicht dabei ist bei der Genfer Flüchtlingskonvention und dem Zusatzprotokoll. Ein reiches Land, das auch nicht dabei ist, das wollen wir jetzt mal erwähnen. Rund 40 Länder sind es ja insgesamt, die das so ähnlich machen wie Indien. Und Saudi-Arabien hat die Genfer Flüchtlingskonvention auch nicht unterschrieben. Und das verwundert ja erstmal, weil Geld und Platz ja ausreichend da sind.
Ja, und da wollten wir mal nachfragen. Und zwar bei Sebastian Sohns, Islam- und Politikwissenschaftler. Die Golfmonarchien, die sind ein Schwerpunkt von ihm. Gerade ist auch sein Buch erschienen, Die neuen Herrscher am Golf heißt es. Schön, dass Sie zugeschaltet sind, Herr Sohns. Hallo.
Ja, schönen guten Tag. Hallo.
Herr Sohns, wie wichtig ist denn den saudischen Herrschern die Hilfe für Menschen in Krisenregionen?
Grundsätzlich ist das in Saudi-Arabien tatsächlich ein sehr wichtiges Thema, nicht nur bei den Herrschern, sondern auch bei der Bevölkerung. Saudi-Arabien hat sich eigentlich in den letzten 50, 60 Jahren schon als sehr engagierter humanitärer Geber in der Region, also in der arabischen Welt, aber auch außerhalb, in der islamischen und in der nicht-islamischen Welt positioniert. Gibt viel Geld, nicht nur für Geflüchtete in anderen Ländern aus, sondern eben auch für entwicklungspolitische Projekte. Und dahinter steckt auf der einen Seite politisches Interesse. Man möchte damit Einfluss nehmen, man möchte damit auch Partnerschaften binden und aber auch ein Interesse daran, Solidarität zu zeigen. Immerhin ist Saudi-Arabien als Hüter der beiden heiligen Städten Mekka und Medina ein ganz, ganz wichtiger Akteur in der islamischen Welt, hat eben auch ein historisch gewachsenes Verantwortungsbewusstsein für alle Muslime dieser Welt. Und dementsprechend spielt humanitäre Hilfe in dem Zusammenhang eine ganz wichtige Rolle auch für das Königreich.
Aber wie passt dann in dieses Bild rein die Meldung, die man gelesen hat von Geflüchteten aus, ich glaube, Äthiopien, die dann über den Jemen nach Saudi-Arabien kommen wollten und dann offensichtlich von der saudischen Polizei erschossen wurden? Wie passt das da rein?
Das passt deswegen da rein oder auch nicht da rein, weil Migration für Saudi-Arabien ein ganz sensibles Thema ist. Und man investiert auch deswegen so viel Geld in Flüchtlingshilfe außerhalb des eigenen Landes, damit man das Risiko von Geflüchteten oder von Migration im eigenen Land nicht stärker bearbeiten muss. Und hier geht es sehr stark auch um nationale Sicherheit. Hier geht es sehr stark darum, dass Saudi-Arabien durch die sehr fragile Grenze im Jemen das Gefühl hat, bedroht zu werden durch Terroristen, durch andere und dementsprechend eben dann auch damit solche Katastrophen, wie das, was Sie gerade geschildert haben, auch begründet. Und nicht zuletzt geht es darum, wenn man Migrantinnen und Migranten, wenn man Geflüchtete nicht im eigenen Land haben möchte, aus sicherheitspolitischen Erwägungen, dann versucht man eben die eigene Hilfe zu externalisieren, wie das dann heißt. Also dann versucht man im Ausland mehr zu tun, um auch in gewisser Art und Weise davon abzulenken, dass man im eigenen Land nicht so viel macht. Das ist sicherlich mit ein Argument. Die zweite Seite ist aber auch, dass in Saudi-Arabien immer wieder betont wird, dass durchaus Geflüchtete aufgenommen werden, die aber nicht so genannt werden und nicht so definiert werden und dementsprechend auch nicht unter die internationale Definition von Geflüchteten fallen. Gerade nach Beginn des syrischen Bürgerkriegs haben in Saudi-Arabien und auch in anderen Golfstaaten durchaus auch syrische Geflüchtete Zuflucht gesucht, aber eben nicht unter dem Asylrecht, sondern es wird immer wieder betont, dass die dann quasi direkt integriert werden, auch arbeiten dürfen etc. Das ist im Vergleich zu den anderen Ländern wie Libanon oder Jordanien im Verhältnis deutlich geringere Zahlen gewesen, aber zumindest von politischer Seite wird immer wieder betont, dass es hier durchaus auch Willen gab, Geflüchtete aufzunehmen.
Das heißt, wenn ich das zusammenfassen darf, Saudi-Arabien engagiert sich gerne, aber außerhalb des eigenen Landes und im eigenen Land gibt es eigentlich kein Recht auf Asyl, sondern das wird sofort umgedeutet und es gibt dafür einen anderen Status. Ist das auch der Grund, warum Saudi-Arabien die Genfer Flüchtlingskonvention nicht unterzeichnet hat?
Ja, das ist mit ein Grund. Also wie gesagt, in Saudi-Arabien selbst werden Menschen, die fliehen aus anderen Ländern, nicht als Geflüchtete bezeichnet, sondern häufig als Bruder und Schwestern in Not. Und das rekurriert dann wieder auf die islamische Solidarität, die Saudi-Arabien zeigen möchte, zeigt aber gleichzeitig auch, dass man sich internationalen Regeln nicht zwingend unterwerfen will und dass es hier eben auch darum geht, ja quasi die innere Verfasstheit zu beschützen. Und man muss da, glaube ich, nochmal ein bisschen rauszoomen, um sich anzuschauen, dass Saudi-Arabien ein sehr fragiles, auch gesellschaftliches Gebilde hat, dass es schon darum geht, auch mit einer großen Anzahl von Ausländern im Land zurechtzukommen, aber eben Arbeitsmigrantinnen und Migranten, die aus wirtschaftlichen Gründen nach Saudi-Arabien kommen. Etwa ein Drittel der Bevölkerung ist nicht in Saudi-Arabien geboren. Dieses Verhältnis sieht in anderen kleineren Golfstaaten noch viel dramatischer aus, zum Beispiel in Katar, wo nur 10% der Bevölkerung in Katar wirklich geboren sind. Und dementsprechend geht es bei Einwanderung, bei Flüchtlingspolitik, bei Migrationspolitik auch immer um die Frage von Überfremdung, von Identität, von nationaler Zugehörigkeit. Und das ist in allen Golfstaaten seit vielen, vielen Jahrzehnten ein sehr sensibles Thema. Und vor dem Hintergrund muss man dann auch die Flüchtlingspolitik Saudi-Arabiens verstehen.
Das steht ja dann in Kontrast zu diesen Äußerungen, die Sie genannt haben. Also wir sehen jetzt die Menschen als Brüder und Schwestern, die eben in Not sind. Man könnte ja auch denen entsprechend helfen. Ich habe schon von einigen NGO-Mitarbeitern von Muslimischen gehört, dass es die religiöse Pflicht ist, eigentlich als Muslim den Menschen dann in Not zu helfen. Man könnte jetzt ja aktuell beim Gaza-Konflikt eben auch da Menschen aufnehmen, aber das macht Saudi-Arabien ja auch nicht. Also gibt es da so eine religiöse Komponente, die man vielleicht nach draußen trägt, aber nicht so lebt?
Es ist mit Sicherheit auch eine gewisse Doppelmoral dabei. Das ist ohne Frage richtig. Auf der einen Seite versteht man sich und präsentiert man sich auch als humanitärer Akteur, wie gesagt, der Hilfe im Ausland sehr wohl einsetzt, aber gleichzeitig eben auch dann von inneren Problemen ablenken möchte und dementsprechend dann eher Geflüchteten Hilfe anbietet, wenn sie nicht ins eigene Land kommen. Ich glaube, der Krieg, den wir gerade in Gaza sehen, ist nochmal ganz speziell. Auch andere Länder, Ägypten, Jordanien etc., weigern sich, Geflüchtete aufzunehmen, weil hier die politische Komponente mit reinkommt. Und das ist dementsprechend nochmal sehr viel komplexer als in der Frage des syrischen Bürgerkriegs beispielsweise. Nichtsdestotrotz ist es ein Balanceakt, den auch Staaten wie Saudi-Arabien gehen müssen. Auf der einen Seite verlässlich zu sein, wenn es darum geht, anderen Aufnahmeländern von Geflüchteten zu helfen, finanziell zu helfen, politisch und wirtschaftlich zu helfen. Auf der anderen Seite aber eben dann auch quasi ein bisschen die Verantwortung wegzuschieben, wenn es darum geht, signifikante Gruppen von Geflüchteten bei sich selbst aufzunehmen. Ja, und da ist es dann auch so, dass Charity vor der Aufnahme von Geflüchteten steht, also dass man eher Wohlfahrtsleistungen ins Ausland gibt, als tatsächlich die Verantwortung im eigenen Land zu suchen.
Ist das so ein Verhalten, das sich übertragen lässt, auch auf andere Staaten in der Golfregion? In der Region hat ja nur Jemen bislang die Genfer Flüchtlingskonvention unterschrieben. Verhalten sich die anderen Staaten da ähnlich wie Saudi-Arabien?
Ja, es ist sehr ähnlich. Es gibt selbstverständlich auch zwischen den einzelnen Staaten immer Unterschiede, wie man mit Geflüchteten aus unterschiedlichen Ländern verfährt, wie man auch eventuell mit Binnengeflüchteten verfährt oder eben auch mit anderen marginalisierten Gruppen. Aber grundsätzlich spielen diese Überfremdungsgefühle und die Frage von nationaler Sicherheit in der Migrations- und Flüchtlingsfrage eine ganz entscheidende Rolle. In allen Golfstaaten, vielleicht sogar auch noch stärker in kleineren Golfstaaten, in denen eben das Ungleichgewicht zwischen einheimischer und ausländischer Bevölkerung zugunsten der Ausländer noch viel größer ist als in Saudi-Arabien, wie zum Beispiel Katar, die Emirate oder eben auch Bahrain. Und dementsprechend ist das ein sehr sensibles Thema, in dem Saudi-Arabien mit Sicherheit nicht alleine steht.
Hat es auch einen Hintergrund, der aus der Geschichte herzudeuten ist, dass diese Genfer Flüchtlingskonvention ja auch so eine Art Projekt von westlichen Staaten, von Demokratien ist?
Ja, mit Sicherheit spielt das mit rein. Es geht im Narrativ, im Diskurs, gerade in Saudi-Arabien in den letzten Jahren schon auch darum zu zeigen, dass man kein Juniorpartner des Westens mehr ist, dass man auch eigene Wege geht, dass man auch nicht grundsätzlich mit allem einverstanden ist, was in der internationalen Gemeinschaft entschieden wurde. Es gibt durchaus auch Kritik zum Beispiel an UN-Organisationen, die in Saudi-Arabien teilweise als verlängerter Arm eines neokolonialistischen Politikstils gesehen werden oder als einer Verwestlichung der Region, wo man selber kaum gehört wird, wo man vielleicht auch nicht auf Augenhöhe behandelt wird. Also diese Fragen spielen da mit Sicherheit auch eine Rolle und das sind sicherlich auch Punkte, die in den letzten Monaten und Jahren auch nochmal stärker diskutiert werden in einem Land wie Saudi-Arabien.
Können Sie uns für den Schluss nochmal beschreiben, wie die Situation von geflüchteten Menschen in Saudi-Arabien denn aussieht. Also wenn ich das richtig verstanden habe, werden sie nicht als solche definiert. Sie haben einen anderen Status. Es gibt offensichtlich wenig illegal eingereiste Menschen in Saudi-Arabien und es gibt auch nicht wirklich ein System, was dann greift. Wie muss man sich die Situation vorstellen? Was machen die Menschen dort? Wie leben die da?
Das ist wirklich schwer zu sagen. Es gibt eigentlich keine offiziellen Informationen. Es gibt auch ganz, ganz wenig Daten, wie viel Geflüchtete sich wirklich im Land aufhalten. Das heißt, meine Erfahrungen sind da auch eher anekdotisch in gewisser Art und Weise. Also ich kenne viele Geflüchtete, viele Menschen, die zum Beispiel aus Syrien geflohen sind, die jetzt in Saudi-Arabien leben und dort arbeiten. Und quasi sich ganz, ganz normal in Anführungszeichen in den Arbeitsmarkt integriert haben, auch nie einen Flüchtlingsstatus oder ähnliches hatten. Darüber haben wir ja auch schon gesprochen. Und dementsprechend geht's in Saudi-Arabien auch darum zu schauen, wen nimmt man auf, wer hilft einem, wer bringt einem was wirtschaftlich und den dann auch dementsprechend zu integrieren. Das wird von saudischer Seite quasi so wahrgenommen, dass im Königreich die Möglichkeit besteht, eben sofort zu arbeiten, während zum Beispiel in Deutschland das ja teilweise Monate oder Jahre dauert aufgrund des Asylstatus und man sich hier im Vorteil sieht. Auf der anderen Seite ist es aber tatsächlich auch so, dass man selektiv schaut, wen man ins Land lässt. Die Einwanderungspolitik in Saudi-Arabien und in allen Golfstaaten ist sehr restriktiv. Man hat eine große Anzahl von ausländischen Arbeitsmigrantinnen im Land, die aber auch unter einem sehr volatilen Status leiden und dementsprechend hat man kein Interesse daran, noch mehr Flüchtlinge ins Land zu lassen, außer es hilft einem wirtschaftlich oder politisch. Und dann ist man da recht pragmatisch und geht da auch recht pragmatisch vor und teilweise dann eben auch relativ schnell, sodass ich durchaus auch Menschen kenne, die aus Syrien nach Saudi-Arabien geflohen sind, die dort jetzt besser leben als vor dem Krieg in ihrem Heimatland.
Vielen Dank. Sebastian Sohns, Islamwissenschaftler und Autor des Buches »Die neuen Herrscher am Golf«.
Danke Ihnen.
Also, was bei mir jetzt hängen bleibt, ist schon, dass eins der reichsten Länder der Welt, also Saudi-Arabien, bei allem humanitären Anstrich doch ziemlich eigennützig agiert eigentlich. Ja? Also wenn man sich jetzt mal die Lage in der Region anschaut, da gibt es schon einige Länder, die mehr oder weniger in der Nachbarschaft liegen, aus denen Menschen fliehen müssen.
Jemen zum Beispiel.
Ja, Somalia. Oder auch Sudan, dass da Saudi-Arabien im eigenen Land so gar kein Schutzangebot macht, finde ich schon ein bisschen unsolidarisch, oder?
Ja, ich kann da nur erwähnen, ich war ja ein paar Mal in Taiwan und da agiert man, ohne die Genfer Flüchtlingskonvention unterschrieben zu haben, schon mit mehr Verantwortung. Dort ist es eben so, dass Taiwan ja nicht Teil der Vereinten Nationen sein darf und man dann aber trotzdem, als die großen Proteste waren in Hongkong, dass man dort eben mehr als 10.000 Hongkonger aufgenommen hat und dann eben versucht hat, wie kann man die integrieren, welchen Status geben wir denen, weil es auch kein formales Asylsystem dort erstmal gibt, aber man hat eben versucht, die Leute dann da eben ja zu integrieren und aufzunehmen und die zu unterstützen und zu helfen.
Ja, und apropos Genfer Flüchtlingskonvention unterschreiben oder nicht, in Afrika haben das tatsächlich fast alle Länder gemacht, was natürlich nicht heißt, dass diese Länder sich auch alle gleich besonders gut engagieren für Geflüchtete. Da gibt es also jetzt nicht die Guten auf der einen Seite, die die Konvention unterschrieben haben und auf der anderen Seite dann die Schlechten. Das differenzieren wir dann auch noch mal in den nächsten Tagen hier in unserer Weltzeit-Schwerpunkt-Woche, die wir ja zum Thema Asyl jetzt haben.
Genau, das können wir zum Ende jetzt ruhig mal sagen. Also das war die Folge 1 und Folge 2, 3 und 4 folgen dann in den nächsten Tagen. Es wird in der nächsten gehen um Senegal und Uganda, zwei Länder, die sehr unterschiedlich viele Menschen aufnehmen auf der Flucht. Und bis dahin sagen Tschüss
Katja Bigalke
und André Zanto. Bis dahin.